Bitte schlagt mit mir in euren Bibeln das Buch Nehemia auf, in Kapitel 5. Heute Abend werden wir die Verse 1 bis 13 betrachten. Nehemia, Kapitel 5, Verse 1 bis 13. Ich habe schon mal erwähnt, dass wir als Gemeinde abends durch ein komplettes Buch predigen. Wir haben bei Esra angefangen, mit seinem historischen Kontext, jetzt bis zu Nehemia Kapitel 5. Letzte Woche haben wir Kapitel 4 angeschaut, wo es um die Arbeit an dem Wall, an der Mauer ging, die Arbeit an der Mauer und wie sie das Volk wieder angefangen haben und wie der Herr die Feinde der Israeliten gestoppt hatte. Und eine Sache, von der wir vielleicht uns wieder erinnern müssen, ist, dass als die Israeliten zurückkamen aus Babylon nach Jerusalem, dann war die Mauer komplett zerstört. Und die Völker drumherum um Jerusalem wollten nicht, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Weil sie wollten, das Letzte, was sie wollten, war ein neues, starkes jüdisches Volk. Und diese Völker um Jerusalem herum haben die Juden versucht zu entmutigen und sie angegriffen und hatten sie wirklich davon abhalten wollen, die Mauer zu bauen und den Bau wieder aufzunehmen. Und so hier, als wir im Kapitel 5 ankommen, die Feinde, die jetzt die Juden angegriffen hatten, wurden gestoppt von Gott. Aber es scheint, obwohl die Arbeit wieder losgeht, dass Satan sie wieder gehindert hat, die Israeliten, gehindert daran, die Arbeit weiter zu tun. Und dieses Mal ist die Schwierigkeit, über die wir erfahren, eine innere Schwierigkeit im Volk. Nun lesen wir Kapitel 5, Vers 1, folgende. Dies ist Gottes heiliges und inspiriertes Wort. Es erhob sich aber ein großer Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele, und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben unser Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen und von unseren Töchtern und schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, denn ja, unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben? Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brauchte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so wird er es ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen, und sie lobten den Herrn, und das Volk handelte nach diesem Wort. Das ist Gottes Wort. Möge er seine Barmherzigkeit und Gnade in unsere Herzen legen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir bitten, wenn wir jetzt diese Geschichte anschauen, dass du, wenn du die Sünden deines Volks damals zeigst, dass du zeigst, wie du gnädig warst. Herr, gib uns Verständnis. Nimm diesen Text und schreibe ihn auf unser eigenes Herz. Zeig uns unsere eigenen Verfehlungen. Wir bitten dies in Jesus' heiligem Namen. Amen. Wenn du einen Vorteil haben kannst, nimm ihn dir. Geschäft ist Geschäft. Das sind so Sprüche, die man oft kennt. Nimm dir, was du kriegen kannst. Aber das ist eine Herangehensweise, die unter Gottes Volk nicht sein kann. Es ist eine Art, in der wir auf den öffentlichen Straßen anders sein müssen, wie alle anderen Menschen, wenn wir Christen sind. Alles, was wir denken, alles, was wir tun, fließt aus unserem Herzen. Und für Gott, der gerecht im Himmel ist, der uns sieht in unserem sündhaften Verhalten, in unserem und unserer Ungerechtigkeit. Heute sehen wir in unserer Textstelle, wie die Reichen die Armen übervorteilen und wie sie die Armen ausnutzen, die Reichen. Gottes Plan mit Nehemia war, dass die Mauern aufgebaut werden, dass sein aufgebaut wird, dass der Gottesdienst weitergehen kann, bis irgendwann mal Jesus in dieser Stadt geboren werden kann. Nicht geboren, aber erscheinen darf. Und wir lesen, dass es allerlei Menschen sind von anderen Berufen. Alte Menschen, Kinder, die mithelfen, aber keine professionellen Bauleute, keine Ingenieure, keine, die sich mit Mauern auskennen. Aber trotzdem hat Gott sie dazu berufen. Aber Gott ist... Aber sie alle dienten Gott, indem sie Gottes Plan ausführten und die Mauer wieder aufbauen. Es war eine harte Zeit, eine Zeit des Kriegs. Und es ist eine Art kalter Krieg. Es sind Feinde, die außerhalb der Mauern sind. Und es ist Druck auf das Volk Gottes. Sie müssen die Mauer bauen. Sie haben Zeitdruck. Und da ist keine Zeit, die sie vertrödeln können. Es gibt immer noch Lücken in der Mauer, durch die die Feinde eindringen können. Und diese und alle vom Volk mussten mithelfen. Wir hatten letzte Woche erfahren, dass sie in einer Hand die Kelle hatten und in der anderen Hand den Speer, dass sie die Mauer bauten mit größter Wachsamkeit, damit es verendet werden konnte. Aber heute Abend lesen wir, dass sie Aber wir lesen jetzt heute, dass während diese Mauer gebaut wird, im Volk selber eine schlimme Sache passiert. Und das wollen wir uns heute anschauen. Erstens, der Ekel oder die Ekelhaftigkeit eines Herzens, das Gott nicht fürchtet. Und zweitens will ich sehen, die Kraft eines Herzens, die Gott fürchtet. Im Vers 1, in Kapitel 5, lesen wir: Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Plötzlich scheint es, wie es im Text, praktisch aus dem Nichts, kommt auf einmal dieses Geschrei auf. Freunde, eine Sache, die man sagen muss, ist, dass Kapitel 5, Vers 1 nicht aus dem Nichts kommt, sondern es ist eine aufbauende Sache, die sich aufgestaut hat. Deshalb, schaut euch an, wie es hier heißt, ein großes Geschrei. Es ist also ein Skandal. Mitten im Volk und mitten unter den Helfern, die Mauer aufgebaut haben. Ein Geschrei von den Männern und Frauen des Volkes. Jeder ist betroffen und Bruder ist gegen Bruder aufgebracht. Und die Helfer Gottes, Diener Gottes gegen die Diener Gottes. Und wir können diesen Ekel oder diese Ekelhaftigkeit in drei verschiedenen Sachen sehen, die hier gezeigt werden. Es sind nämlich drei Gruppen, die ihrem Ärger Luft machen. Im Vers 2 sehen wir diese erste Gruppe, die sagt: Unsere Söhne und unsere Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Lass mich das versuchen, ein bisschen einfacher auszudrücken. Die Arbeiter hatten an der Mauer weitergebaut und es war Zeitdruck. Sie mussten fertig werden. So viel Zeitdruck, dass sie sogar ihre Geschäftigkeit auf dem Feld unterlassen hatten und nichts hatten sie getan in der Zwischenzeit. Deshalb war die Wirtschaft komplett eingebrochen. Vor allem für die armen Leute. Und die Beschwerde, die vorgebracht wird, ist folgende einfach. Nehmen wir haben so viel gearbeitet, dass unsere Getreidefelder und alles, dass die Getreidefelder keinen Ertrag gebracht haben. Können unsere Töchter und Söhne wenigstens das Getreide einbringen, damit wir essen und leben können? Können Sie sich um die Felder kümmern? Das ist die erste Anschuldigung. In Vers 3 haben wir jetzt aber die zweite und sie wird schlimmer. Andere sprachen, Vers 3, wir mussten unsere Äcker und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Siehst du, was er sagt hier? Eine Folge, dass sie die ganze Zeit gebaut haben, was gut war, dass sie kein Essen hatten. Und in all diesen Trubel waren sie so verzweifelt, dass sie ihre Felder und ihr Hab und Gut verpfändet haben. Sie haben sich also Geld geliehen. Und dafür haben sie ihre Felder und ihre Häuser verpfändet. Ein Pfand ist sozusagen, wenn ich von der Bank Geld sie als Sicherheit, mein Haus oder was ich besitze, wenn ich das Geld nicht zurückzahle, dann kann die Bank das in Anspruch nehmen. in Vers 4 kommt der dritte Grund, warum die sich beschweren. Hier heißt es in Vers 4, etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen für unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen, also Sklaven. Und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern. Daher unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Du siehst, es wird schlimmer und schlimmer. Am Anfang sagen Menschen einfach nur, lass uns gehen, dass wir für unser Essen sorgen können. Dann geht's weiter. Manche beschweren sich schon, dass sie ihr Hab und Gut verpfändet haben. Und die dritte Gruppe muss sogar sich beschweren, dass sie nicht nur ihr Hab und Gut verpfändet haben, sondern auch viel wertvollere Sachen verloren haben, nämlich ihre Kinder haben sie in die Sklaverei verkauft, um überleben zu können. Das ist eine schlimme Sache. Heute, wenn wir einen Kredit aufnehmen, hoffentlich hast du keinen Kredit aufnehmen müssen, aber wenn du einen mal aufnehmen musst, dann musst du was unterschreiben, bevor er dir einen Kredit gewährt. Die Bank will eine Hypothek unterschreiben. Das ist dann zum Beispiel das Pfand, also das Haus oder das Auto, das gehört dann also der Bank, falls du das nicht nach zurückzahlen kannst. Aber damals, wenn du nichts mehr hattest, kein Hab und Gut zu verpfänden, haben sie deine Kinder als Sklaven genommen. Damals war das nicht nur eine Dienerschaft, sondern es heißt hier Sklaverei. Und da sind Kinder Israels aufgrund der Geldnot verkauft worden an Fremde in die Sklaverei. Denk mal daran. Denk mal, was für ein Horror das ist. Du schuldest jemand Geld, du kannst ihn nicht zahlen. Sie kommen zu deinem Haus und sie nehmen deine Kinder mit. Und der einzige Grund, warum du überhaupt Geld leihen musstest, war, damit du essen kannst. Damit du essen kannst, weil du so sehr an der Mauer gearbeitet hast, für Gott gedient hast. Das ist die Situation hier. Das ist, und du sagst vielleicht, das scheint jetzt wie eine schlimme Situation, aber was ist jetzt ekelhaft daran? Es ist der Mangel an Gottesfurcht. Es ist nämlich, dass das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass die Kinder Israels von den Brüdern, von ihrem eigenen Volk, das Geld so geliehen haben. Und eigentlich, und anstatt als Brüder und Schwestern zu sagen, ich kann dir helfen, auch so, haben die Israeliten praktisch zu ihren Brüdern dann gesagt, ich werde alles nehmen, wenn du es nicht zurückzahlen kannst. Und das Volk Israel war arm, weil sie Gott gedient haben, weil sie gehorsam waren. Es ist also eine Geschichte, wie ein Teil des Volkes in einer Notsituation Vorteil genommen hat und ausgenutzt hat den anderen Teil des Volks. Es ist also eine Situation, in der wir Wucher sehen, in der wir sehen, wenn jemand von einer anderen Notsituation profitiert. Das ist bösartig. Das ist nicht einfach irgendein Fremder, sondern das sind ihre eigenen. Also nochmal, wo ist die Ekelhaftigkeit? Es ist, der Ekel ist nicht nur, dass sie keine Gottesfurcht haben, sondern sie tun es dem Volk Gottes an, ihren Brüdern und Schwestern, als ob Gott es nicht wissen würde. Deshalb fürchten sie Gott nicht. Und nicht mal die Reichen und die Noblen, die Adligen und die Priester, selbst die scheinen Gott nicht ernst zu nehmen und denken, dass Gott diese Ungerechtigkeit nicht sieht. Sie haben keine Gottesfurcht, denn sie geben nicht in dieser Notsituation freigebig, sondern sie nutzen es aus und sie übertreten das Gebot Gottes. Was meinst du damit? Gut, wenn du, wo ist dieses Gebot? Wenn du, es ist nämlich nicht erlaubt im Volk Gottes. Also 4. Mose 19. Die zweite Stelle habe ich nicht gehört, aber es gibt. Aber in diesen Textstellen heißt es, dass die Geschwister, die Israeliten, sich gegenseitig zwar Kredite geben dürfen, aber ohne Zins. Sie dürfen keinen Zins verlangen. Vor allem nicht in einer Notsituation. Und sie können zwar verlangen, dass das Geld zurückgezahlt wird, aber sie haben kein Recht darauf. Und sie können keine Zinsen nehmen. Nicht gegen ihre eigenen Geschwister. Gegen einen Fremden dürfen sie es, aber ihre eigenen Geschwister dürfen sie keinen Zins verlangen. Gott verbietet es ihnen in seinem Gesetz. Aber sie scheinen nicht daran zu denken. Sie scheinen zu denken, Gott passt nicht auf. Sie scheinen nicht zu glauben, dass Gott die leidenden Menschen erhört. Dass er sie hört. Keine Furcht. Vielleicht glauben sie an einen sehr schwachen Gott. Dass er solche Ungerechtigkeit gar nicht interessiert. Also Gemeindemitglieder verpfänden die Häuser und verpfänden die Kinder ihrer eigenen Mitglieder in der Gemeinde. Was für ein bösartiges Herz, das Gott nicht fürchtet. Aber dann sehen wir, als zweiter Punkt, die Stärke eines Herzens, die Gott fürchtet. Zum Beispiel sehen wir, in Vers 2 bis 4 sehen wir, dass diese Situation erst aufgetaucht ist, weil sie Gott gedient haben, selbst in dieser Notsituation. Und das scheint auch der erste Beweis von Gottesfurcht, weitergearbeitet haben. In all diesen Umständen haben alles gegeben für Gottes Werk. Wie oft sind wir sind sehr selten in Situationen, wo wir alles aufgeben müssen für Gott. Du musst dein Besitz, dein Haus und vielleicht sogar deine Kinder aufgeben für Gott. Du kannst also, die Situation war also, dass du entscheiden musstest, entweder gebe ich mehr auf von meinem Leben, meinen Besitz, meine Kinder, oder tue ich weiter das und tue weiter das Werk Gottes. Also war ihre Gesinnung war auf das Dienen Gottes fokussiert. Deshalb haben sie das getan. Sie haben daran geglaubt, dass Gott sie beschützen will, dass Gott mächtig ist und dass er sie sogar für sie sorgt, wenn sie alles verloren haben. Das ist der erste Aspekt, wo wir sehen, wenn das Herz Gott vertraut, fürchtet. Das zweite Aspekt sehen wir aber in Nehemia, als er all diese Beschwerden hört, mit Sachen, mit denen er zum Teil schon, versucht hat, etwas zu unternehmen. In Vers 6 sehen wir seine sofortige Reaktion. Schau es dir an. Ich wurde sehr zornig, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte. Das ist die erste Reaktion. Er wurde zornig. Er war wütend. Er war wütend über diesen, diese Ausnutzung der Armen in Jerusalem. Er war ärgerlich, es ärgerte ihn sehr stark. Er war wütend. Warum ist jetzt Nehemia zornig? Das ist doch nicht besonders christlich. Aber ich will dir sagen, das ist ein gerechter Zorn. Das ist Zorn, den wir fühlen sollten. Es wäre in diesem Fall vielleicht sogar ungerecht, nicht zornig zu sein. In angesichts dieses Ausnutzens. Dass Brüder und Schwestern sich ausnutzen. Und deshalb ist er zornig. Und das ist die richtige Sache. Er ist verärgert wie ein gerechter Richter, der nicht hinwegschauen will über Ungerechtigkeit. Und er weiß, es muss Strafe folgen. Er ist zornig über eine schlimme Gewalt. Vielleicht sagst du, ich bin nicht gern zornig. Ich bin nicht oft zornig und das ist nicht so mein Ding. Und ich sage, ja, Zorn ist eine schwierige Sache. Kontrolliert, unter Kontrolle zu haben. Aber in manchen Situationen sollten wir zornig sein. Manche Sachen sollten uns zu Zorn stimmen. Oder ärgerlich stimmen. Weil sie so gegensätzlich zum Charakter und zum Wesen Gottes sind. Diese Sachen sollten uns stören. Zum Beispiel, wenn Drogen Leben zerstören oder Gewalttätigkeiten und es gibt Sachen wie Kindesmissbrauch, über die wir wirklich zornig sein sollten. Die Ausnutzung von Kindern und Frauen, das sollte uns wirklich zu denken geben. Es sollte uns mehr als zu denken geben. Es sollte uns ärgerlich stimmen. Es sollte uns wirklich beschäftigen. Weil diese Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Es sollte uns sehr stark was angehen und auch ärgerlich stimmen. Die Stärke eines Herzens, die Gott fürchtet, ist, dass er Zorn ist über Ungerechtigkeit. Er ist also nicht einfach nur zornig und brennt die Häuser nieder und lässt den Zorn freien Lauf wie in einer Revolution, sondern wir sehen im Vers 7, was diese Stärke ist, dieser Gottesfurcht. Heißt es, dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen. Also er ist zornig, aber er tut die richtige Sache. Er überlegt es sich, heißt es hier. Also er sitzt sich hin und betet. Es sagt hier zwar nicht explizit, dass er betet, aber er denkt darüber nach, was das Richtige ist, jetzt zu tun. Es beschäftigt ihn. Immer wenn das Volk seinen Weg verloren hat, immer wenn das Volk etwas tut, für das das Volk überhaupt damals verbannt wurde nach Babylon, dann beschäftigt ihn das. Also er kontrolliert seinen Zorn und denkt darüber nach, wie er damit umgehen kann. Und er plant nicht nur und denkt darüber nach, sondern er wandelt es auch in die Tat um. Also nimmt er sich die Vornehmsten und Vorsteher vor, wahrscheinlich die Leute, die mehr Macht und Geld hatten. Sie hatten vielleicht auch mehr Macht und Einfluss, wie er hatte. Er holt sie zusammen und klagt sie öffentlich an. Vielleicht in seinen Tagen hätte es ihn sehr viel kosten können, wenn jemand öffentlich anzuschuldigen. Damals konnte meinen, dass man alles verliert. Vor allem gegen Leute, die viel Macht haben. In Vers 8 bis 11 sehen wir, dass er es nicht nur im Geheimen tut, sondern dass er öffentlich die Kritik an die Obersten und Vorsteher. In Vers 7 lesen wir. Er sprach zu den vornehmsten Vorstehern: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen, also sehr öffentlich, und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollten sie sich etwa an uns verkaufen? Die Vornehmsten und Vorsteher waren also schweigend. Sie fanden keine Antwort. Und ich sprach: Was ihr tut, ist nicht gut. Falls Sie es also noch nicht begriffen haben, sagt er Ihnen ganz klar, was er davon hält. Das ist nicht gut. Und er spricht zu ihrem Gewissen: Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes handeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Glaubt ihr nicht, dass Gott das sieht? Glaubt ihr etwa, Gott lässt euch damit durchgehen, dass er nicht die Macht hat, euch zu bestrafen für diese Sünde? Solltet ihr nicht Gott fürchten? Er bringt auch das Argument wegen der Lästerung der Heiden. Das für die Heiden aus außenrum scheint es, als ob diese Juden auseinanderfallen. Das Volk zerbricht und greift sich selber an. Und er beißt sie noch mehr zurecht. Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Und dann in Vers 11 fordert er: Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Vom Most und vom Öl, den ihr ihnen gegeben habt. Er sagt ihnen direkt in offener Weise, öffentlich vor den anderen Leuten. Kannst du dir vorstellen, wie er da steht? Es war wahrscheinlich vor dem Tempel, auf dem Tempelplatz, wo alle, das ganze Volk Israels sehen konnte. Er sitzt vielleicht auf einem Stuhl oder steht. Er schaut auf dich, in deine Augen, und er nennt vielleicht sogar deinen Namen und spricht aus diese Sünden und Verfehlungen, die du getan hast. Kannst du dir das vorstellen? Denk dir mal, wir haben hier manchmal sonntags bis zu 100 Leute. Jetzt denk dir mal, du hättest was gesündigt. Was würde jemals verlangen, dass du hier neben mir stehst und wir auspacken, was du alles gegen... Das würde dir die Haare zu Berge stehen lassen. Du kannst diesen Zorn der Gemeinde spüren. Dann hast du Angst vor den Gemeindemitgliedern, den anderen. Aber hast du keine Angst vor Gott selbst? Gott sieht alles und er richtet alles. Das ist sozusagen die Situation. So geht Nehemia mit der Situation um. Lass mich einfach sagen, sei der Mann, der um Missstände anspricht. Diese Menschen, die er anklagt, hatten mehr Geld als er hat. Sehr furchtsam. Wie kann er trotzdem aufstehen vor der Welt, die zuschaut? Weil er Gott fürchtet. Er fürchtet Gott so sehr, dass wenn er nichts sagt, dass er vielleicht mitsündigen würde, mitgehangen, mitgefangen. Er hat mehr Furcht vor Gott und muss deshalb diese Missstände ansprechen. Das ist bedeutsam. Vers 13, eine kulturelle Sitte hier, die wir auch im Neuen Testament sieht, im Neuen Testament in Markus. Wo die Apostel die Jünger ausgesendet werden. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr in ein Haus kommt, das euch nicht aufnimmt, dann solltet ihr den Staub von euren Schuhen abschütteln und euren Gewändern und wieder gehen. Und Nehemia sagt hier im Vers 13, auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Also er will wirklich, dass sie umkehren. Es ist sozusagen eine Art kultureller Fluch, den er ihnen auferlegt. Das macht vielleicht für uns wenig Sinn heutzutage, aber er veranschaulicht ihnen und droht ihnen, er droht ihnen, dass, wenn sie das nicht tun, dass Gott sie ausschütteln soll, wie er das mit den Schuhen macht oder mit seinem Gewand. Immer wenn sie zu diesen Tagen lange Gewänder trugen, hatten die oft sehr lange Gewänder, die dann unten auch den Dreck der Straße aufgenommen haben. Wenn sie lange gelaufen sind, mir hier den Kragen seines Gewandes, der dreckig ist. Es ist sehr, sehr dreckig. Auf der Straße war alles, der Matsch, der Kot. Und wenn die Juden außerhalb des gelobten Landes waren, wenn sie aus, damit sie den Dreck, den schmutzigen Dreck, auch den zeremoniellen schmutzigen Dreck außerhalb des gelobten Landes ließen. Er sagt praktisch, möge Gott euch wie diese Unreinheit abschütteln. Das ist eine schlimme Sache. Es scheint nicht so eine große Sache zu sein. Er schüttelt einfach sein Gewand aus. Aber er sagt, was er aussagt ist, er sagt, wenn ihr dies nicht tut, möge Gott euch abschütteln, für unrein erklären, ausstoßen aus dem Volk. Der Ekel in dem Herz, das Gott nicht fürchtet, und die Stärke eines Herzens, die Gott fürchtet, möge Gott uns als Christen zu Menschen machen, die kontinuierlich das tun, was sie sagen, was wir in der Gemeinde sagen, dass wir das auch außen tun, dass wir, mögen wir ein Volk sein, das Gott fürchtet und wissen, dass Gott alles weiß, auch unsere tiefsten Gedanken. Mögen wir ein Volk sein, das danach handelt, weil wir wissen, dass Gott uns sieht und uns gerecht richtet, dass ein Gott ist, dessen Arm lang ist und dass seine Macht absolut ist. Mögen wir ein Volk sein, das nicht verflucht ist, sondern gesegnet. Herr, wir danken dir für den Text und für die Geschichte deines alten Volkes. Herr, diese wunderbaren Einblicke in die Mitte deines Volkes, die du gerufen hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute Abend hilfst, dass wir nicht nur diese Geschichte uns merken, sondern dass wir vor allem die geistige Wahrheit hier erkennen dürfen, dass wir sie im Herzen behalten. Herr, gib uns Stärke. Gib uns Herzen, die dich fürchten und die danach leben. Herr, wir bitten dich, dass du deinen Segen auf uns ausgießt. Und all das beten wir in Jesu Namen. Amen.